Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Ich bin Niko Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib. Hi.
Hallo.
Und zwar sitzen wir in einem Seminarraum einer großen Universität, und zwar der Ruhr-Uni Bochum, weil wir gemeinsam auf einem Tagungsworkshop waren und diesen Moment jetzt genutzt haben, um dieses Intro zu einer ganz spannenden Folge zum Thema Antifeminismus und Sport einzusprechen. Und wir sitzen hier in einem Seminarraum mit Skeletten und Zeichnungen oder Figuren mit Muskeln und so, weil hier, glaube ich, ich würde sagen,
es ist das Sportinstitut hier.
Genau, Sportwissenschaften gelehrt werden und wahrscheinlich auch Dinge über den Bewegungsapparat beigebracht werden hier.
Und das ist spannend, weil man sich jetzt fragen könnte, welches Geschlecht haben denn diese beiden Kandidaten, die da im Schrank die ganze Zeit stehen müssen. Aha. Und ziemlich, also sie sind ohne Haut und manche nur mit Knochen und andere haben ein bisschen Muskulatur. Ich würde sagen, das sind Männer.
Ja, wahrscheinlich. Das Skelett ist eher geschlechtslos vielleicht, aber wirkt auch ein bisschen männlich, so von der Größe.
Dafür kenne ich jetzt so solche körperlichen Merkmale zu wenig, dass ich das explizit sagen kann, aber ich würde auch Größe sagen, ist wahrscheinlich eher der Mann, aber das heißt auch nichts, weil wir wissen, es gibt ja auch große
Richtig.
Frauen, aber vielleicht Beckenform.
Und das, Beckenform,
ja. Und da hört es dann bei mir jetzt schon wieder auf.
Gut. Wahrscheinlich, aber ich war auch nie besonders gut in diesen Disziplinen der Sportwissenschaft. Mein Steckenpferd ist ja eher die gesellschaftspolitischen Themen.
Und darüber sprechen wir Gott sei Dank auch.
Genau, genau. Also Nina, viele kennen dich ja schon, weil die hören uns ja ganz regelmäßig, aber ich sag's trotzdem nochmal, du leitest nämlich die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend.
Und Nico, dich kennt man genauso, mindestens. Du arbeitest bei der Sportjugend Hessen und in einem mehreren Demokratieförderprojekten.
Richtig, genau. Aktuell auch noch. Das ist ja eine spannende Fördersituation, die wir gerade erleben.
Ja, so geht's mir ja auch.
Aber darüber reden wir gar nicht heute. Wir haben ein tolles Thema und wir haben wieder einen Gast mit dabei, eine Gästin, wie man glaube ich auch sagen würde. Die habt ihr in der vorletzten Folge schon gehört. Das ist meine Kollegin Alexandra Faulhaber, die ganz viel Expertise zu dem Thema Antifeminismus im Sport sich aufgebaut hat in den letzten Jahren und die perfekte Gesprächspartnerin ist dafür. Aber Nina, sag doch mal vielleicht zwei Sätze dazu, warum wir uns entschieden haben, das Thema zu platzieren und vielleicht, manche würden sagen, nochmal uns vorzunehmen.
Also ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine ist ein grundsätzlicher Punkt, dass wir das Thema Antifeminismus als sehr, sehr relevantes Thema sehen. Die Gründe werdet ihr alle gleich besprechen, die werde ich jetzt alle nicht sagen, aber wir beschäftigen uns ja auch schon sehr lange mit dem Thema Rechtsextremismus und es gibt einfach eine enge Verknüpfung zwischen diesen beiden Phänomenen, aber nicht nur Rechtsextremismus, sondern auch anderen Feldern. Ihr redet da gleich drüber, aber das ist für uns sehr, sehr wichtig, also dieses Thema zu besprechen, also zu setzen, zu besprechen, darüber nachzudenken. Und das mache ich auch jetzt schon seit einigen Jahren. Und deshalb ist es toll, dass du da jetzt einfach die Möglichkeit hast, nochmal mit Alex tiefer reinzugehen. Und der zweite Grund ist der praktische. Wir hatten bei der letzten Folge zusammen über Geschlecht gesprochen und hätten einfach keinen Raum und Zeit gehabt, ausreichend über Antifeminismus in einem gebührenden Rahmen zu sprechen. Und da haben wir das vertagt. Ja. Das ist sozusagen die Einlösung unseres Versprechens, dass es nochmal weitergeht zum Thema.
Sehr gut, genau. Ich finde das auch ganz relevant und wichtig, gerade ja aktuell noch mehr, wenn man quasi den Prototypen des Antifeministen bald im Weißen Haus haben wird.
ja. Ich muss leider lachen, aber es ist gar nicht zum Lachen.
Es ist gar nicht so zum Lachen, aber eben auch in der deutschen Politik ja irgendwie Stimmen, sich irgendwie bemerkbar machen, die sowas, also so Grundwerte wie das Frauenwahlrecht.
Ja, ich wollte gerade das als Beispiel nehmen. Ja. Und es war nicht die AfD, um das jetzt mal
nicht
zu sagen.
Das war nicht die AfD. Und wir werden natürlich quasi auf diese gesellschaftliche Ebene schauen, aber natürlich auch gucken, was hat das ganze, dieser ganze Themenkomplex mit dem Sport zu tun. Und darauf freue ich mich sehr.
Total toll, genau, super.
Du darfst dann zuhören.
Ja, ich freue mich sehr. Ich werde viel lernen von einer Fachexpertin in dem Themenfeld, Alex Faulhaber.
Ja, cool.
Schön. Dann viel Spaß euch.
Danke.
Ciao.
Hallo Alex.
Hallo Nico.
Hi. Ich bin ja quasi aus Bochum jetzt hierher gesprintet nach Frankfurt und jetzt sitze ich dir gegenüber. Und wie ich ja mit Nina schon vor- oder eingeleitet habe, reden wir heute über Antifeminismus. Bevor wir losreden, würde ich aber noch mal ein, zwei Worte zu dir sagen. Auch wenn viele unserer ZuhörerInnen dich auch schon kennen, weil du ja in der vorletzten Folge mit dabei warst. Da ging es um Geschlecht. Und Alex, du arbeitest mit mir zusammen bei der Sportjugend Hessen. Und bist auch bundesweit schon unterwegs im Thema Antifeminismus und Sport, Geschlecht und Sport. Und hast da in den letzten Jahren wirklich viele spannende Dinge auch erlebt und gehört und dir wirklich eine Expertise aufgebaut, über die wir heute sprechen wollen. Deswegen bin ich sehr froh, dass du hier bist. Und würde aber vielleicht noch vorwegschieben, dass wir uns ja auch ziemlich gut kennen. Schon seit einiger Zeit und nicht erst quasi über den Bürotisch, sondern an verschiedenen Orten auch schon miteinander viel gesprochen haben. Sind es Kneipentheken, Stadien,
Büroräume, Konferenzen,
Autofahrten.
Im Sportstudio,
ja. Also Alex und ich kennen uns schon sehr lange und das ist sehr, sehr schön. Und deswegen sind wir beide aber auch ein bisschen nervös, in diesem Zusammenhang miteinander zu sprechen.
Ich finde es cool, vor allem auch, dass ich jetzt mit euch beiden mal rede. Ich hatte ja beim letzten Mal mit Nina das Gespräch, jetzt mit dir. Und ich finde es sehr schön, dass ich nochmal hier sein darf. Bin aber auch ein bisschen aufgeregt.
Ja, voll. Und du hast mir auch gesagt, also wir haben ja auch Rückmeldungen bekommen zu der Folge. Also du hast ja auch zu der Geschlechtsfolge, haben sich auch Menschen an dich gewendet. Das ist ja ganz großartig.
Genau, also eigentlich ist genau das eingetreten, was wir uns erhofft haben, dass wir über ein Thema sprechen und Leute das hören und dann sagen, total gut, da gibt's Expertise. Ich frage da mal an nach Beratung, nach Geschlecht und wie mein Kind im Sport weiter praktizieren kann. Und das ist natürlich bestmöglich, wenn man dann irgendwie direkt in Kontakt kommt zu dem Thema.
Voll gut. Und ich habe mir die Folge natürlich auch mehrfach angehört, weil ich fand die sehr spannend. Und ihr hattet ja zum Ende hin das Thema Antifeminismus angerissen. Und dann war ja unsere Idee, das ist eigentlich so ein großes Thema, das hat eine eigene Folge verdient. So sitzen wir jetzt hier. Und damit würde ich, glaube ich, auch jetzt mit dir in den inhaltlichen Teil reinstarten.
Gerne. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht zu wiederholen oder nicht zu oft zu wiederholen. Ich merke bei der Beschäftigung mit dem Thema, dass es gar nicht verkehrt ist, Definitionen, Begriffe immer mal wieder sich anzugucken. Aber ich möchte natürlich auch nicht langweilen. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht so viel doppelt, was wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Mhm. Genau. Und vielleicht noch als Anliegen für den inhaltlichen Teil, wenn wir jetzt gleich einsteigen, würde ich so ein bisschen noch voranstellen, eine kleine Triggerwarnung. Also einfach so, dass wir im Raum haben, dass es heute auch viel um Gewalt gehen wird und auch um Gewalt gegen Frauen gehen wird und dass das einfach vorher so ein bisschen, dass Menschen, die zuhören, sich auch überlegen können, wollen sie da jetzt reingehen und gegebenenfalls den Podcast auch ausmachen und später wieder hören.
Im folgenden Podcast geht es um die Themen psychische, physische und sexualisierte Gewalt. Für manche Menschen können diese Themen emotional belastend sein. Wir wollen sie darauf aufmerksam machen, auf sich selbst zu achten und zu entscheiden, ob sie sich von dem Podcast getriggert fühlen könnten. Alternativ kann der Podcast auch mit einer Vertrauensperson zusammen angehört werden. Hilfe in Belastungssituationen finden Sie zum Beispiel beim Hilfetelefon. Gewalt gegen Frauen unter der 116016 und über www.hilfetelefon.de oder bei der Nummer gegen Kummer unter der 116111 oder www.nummergegenkummer.de. Betroffene von sexualisierter Gewalt können sich an das Hilfetelefon sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530 oder www.hilfe-telefon-missbrauch.de wenden. Die unabhängige Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter, psychischer oder physischer Gewalt im Sport bietet telefonische Beratung unter der 0800 11 222 00 und Online-Beratung über www.safe-sport.not-a-problem.de.
Ja, danke, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Da wir auch über Diskriminierungsformen reden und das kann natürlich auch Menschen negativ beeinflussen, wenn sie das hören. Genau, und unser Thema Antifeminismus ist, glaube ich, auch vielleicht noch manchmal gar nicht so bekannt als Begriff. Ich habe das gemerkt, wir haben ungefähr vor anderthalb, zwei Jahren vielleicht, kam der so in unseren Sportkosmos rein, auch vor allen Dingen durch dich natürlich. Und ich merke aber auch, dass wenn ich Fachgespräche führe, auch mit Menschen aus dem Feld, so aus der politischen Bildung, aber auch aus dem Sport, dass der Begriff noch gar nicht so richtig eine breite Bekanntheit erhalten hat. Und deswegen wollten wir den auch hier explizit nochmal setzen, auch um ja vielleicht Menschen auch Lust zu machen, sich auch damit auseinanderzusetzen, zu erkennen, warum es hilfreich ist, diese Kategorie zu nutzen, neben den ganzen anderen Antis und Diskriminierungsformen, die es gibt. Genau, und warum das so relevant ist, dazu kommen wir auch gleich noch. Aber wenn man sich den Begriff jetzt mal anschaut, dann bemerkt man ja relativ schnell, dass das Wort Feminismus auch da drin steht. Und du bist ja viel auch so in Bildungskontexten unterwegs. Wenn du jetzt über Feminismus sprechen wollen würdest, hättest du dann so einen coolen Opener, so eine gute Frage, mit der man das Thema irgendwie anregen kann, darüber zu reden?
Natürlich. Wir machen ja immer ziemlich interaktive und coole Bildungsformate, würde ich sagen, in sehr vielen Bereichen. Aber vielleicht erstmal kurz dem vorangestellt. Ich finde es total schön, mit Feminismus in diese Folge oder in das Gespräch über Antifeminismus einzusteigen, weil es für mich persönlich total bestärkend ist und mit Kreativität und Solidarität verbunden ist. Dann aber auch, weil ich es cool finde, nicht eine Stunde ausschließlich über Gewalt und patriarchale Muster und toxische Männlichkeit und Nazis zu reden. Und weil ich selbst gemerkt habe, dass es mir total hilft zu verstehen, für was Feminismus steht und was dementsprechend auch Antifeminismus ist oder gegen was er sich richtet. Also ich hoffe, das hilft euch auch in der Beschäftigung mit dem Thema, aber für mich ist das sehr hilfreich. Und meine nicht wahnsinnig kreative Frage, aber vielleicht so eine Einstiegsfrage in Bildungsformaten könnte sein, Nico, wenn du an deine vergangene Woche denkst, an die vergangenen 7 Tage, was ist dein feministisches Highlight, mediales Highlight? Also wenn du vielleicht kommt jetzt gestern gleich zur Sprache, gestern war der 25. November, der Tag gegen Gewalt gegen Frauen, aber Bilder, Instagram, Medienberichte, Wortbeiträge, was fällt dir ein, wenn du an dein feministisches Highlight denkst?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, zumal wirklich gestern dieser Orange Day, wie er oft von der UN genannt wird, war. Als ich jetzt heute hier in das Büro reinging, da steht auch ein Tisch mit ganz viel Informationsmaterialien rund um das Thema Gewalt gegen Frauen. Also das war schon sehr präsent. Und das ist ja aber auch wieder etwas, das ja eher Antifeminismus ist, natürlich Gewalt gegen Frauen. Ich habe mich da aber auch so ein bisschen reinbegeben, weil es kam wirklich sehr viel. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr besonders gut präsent war in den Medien. Ganz viele fürchterliche Fakten, über die wir bestimmt auch noch sprechen werden. Und ich dachte mir aber, also was ich total beeindruckend finde, ist Gisèle Pelicot aus Frankreich, die, glaube ich, mit das Fieseste erlebt hat, was man erleben kann in einer Partnerschaft. Und aber eben daraus so eine Energie gewonnen hat, zu sagen, ich wehre mich dagegen und auch versucht mit ihrer Art und Weise jetzt auch präsent zu sein, in dem Prozess präsent zu sein, ihre Geschichte zu erzählen, auch so eine Mission hat, die Perspektive total zu drehen. Und zwar nicht, dass die Opfer sich schämen müssen von sexualisierter Gewalt, sondern eben die Täter und das sind ja hauptsächlich Täter, muss man nicht groß gendern, dass die Täter eben sich schämen müssen und angeklagt werden und auch in der Gesellschaft, von der Gesellschaft eben angeklagt werden und nicht nur juristisch verfolgt werden. Und das finde ich wirklich ein ganz, ganz beeindruckendes Momentum gerade.
Gehe ich total mit. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, nochmal ganz kurz zu umreißen, was der Fall ist.
Ja.
Willst du das machen?
Genau, also es geht um eine Frau in Frankreich, die von ihrem Ehemann unter Drogen gesetzt wurde oder mit Medikamenten betäubt wurde und dann im Internet angeboten wurde, damit andere Männer sie vergewaltigen können. Also wirklich total unglaublicher Fall auf so vielen Ebenen. Mhm. Also eben zum einen, dass man das seiner Partnerin antut, aus, wie er auch sagt, selbstsüchtigen Gründen. Mhm. Und dass aber auch Menschen, Männer, das annehmen und dann dort in die Wohnung gehen und das tun.
Ja.
Und also es gibt so viele Facetten, die ich absurd finde und fürchterlich, aber das wäre auch nicht rausgekommen, wenn der Typ nicht von der Polizei festgenommen wurde, weil er Fotos Frauen unter die Röcke fotografiert hätte.
Ja. Ich gehe total mit. Also ich habe auch, Giselle war auch mein feministisches Highlight der letzten Woche. Ich habe mir zwei rausgesucht, deswegen habe ich
sehr
gleich
gut
noch ein weiteres. Aber genau wie du es eben beschrieben hast, also die Unfassbarkeit der Tat, weil es im sich eigentlich vermeintlich sichersten Raum passiert. Mhm. Also die eigene Ehe, die haben gemeinsame Kinder, die haben gemeinsame Enkelkinder. Und da, wo man sich am sichersten fühlen sollte, dass diese Unfassbarkeit oder Unfassbarkeit der Tat geschieht. Und du hast es ja eben schon gesagt, ich finde, dieser Slogan, den Giselle geprägt hat, ist, die Scham muss die Seite wechseln.
Mhm.
Und hatte auch noch, ich fand das sehr, sehr beeindruckend, dass sie diejenige war, die dafür vehement eingetreten ist, dass dieser Prozess öffentlich ist.
Mhm.
Weil sie gesagt hat, das nicht öffentlich zu verhandeln, schützt die Täter.
Mhm.
Das schützt nicht mich. Ich bin quasi zerstört. Ich muss gucken, wie viel Lebenszeit mir noch bleibt, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber das nicht, also das den Menschen vorzuenthalten, das schützt die Menschen, die das gemacht haben. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dieser Slogan, die Scham muss die Seite wechseln. Es gab ja jetzt letzten Samstag auch tausende Menschen, die bei Demonstrationen in Frankreich auf die Straße gegangen sind. Also man muss schauen, wie nachhaltig da was passiert. Aber das fand ich wirklich sehr tiefgreifend, wie der Perspektivwechsel versucht wird.
Ja. Ja, und es hat auch eine große, große Debatte, auch gerade in Frankreich, aber ich bin mittlerweile auch hier, würde ich sagen, vielleicht irgendwann sogar weltweit angestoßen.
Ja.
Oder zumindest dazu beigetragen, die noch stärker zu führen.
Ja. Ich fand ich weiß gar nicht genau, wann letzte Woche ihr das Schlussplädoyer war, wo sie gesagt hat, ich werde das letzte Wort in diesem Gerichtsprozess haben, nicht er. Das fand ich auch sehr stark.
Ja.
Dann würde ich dem nochmal was Luftigeres
ja, bitte.
An die Seite stellen. Genau, also neben Giselle habe ich so überlegt, was mich gerade ganz begeistert. Da könnte man mal bei Instagram und Co. reingucken und dem Hashtag Women in Male Fields folgen.
Mhm.
Also ich folge unter anderem den Account, was Tara sagt oder auch Elisa Wagner. Und das ist einfach sehr, sehr lustig, weil sie Narrative so umdrehen, die Frauen begegnen. Und wenn man mal so überlegt, wie absurd das eigentlich ist, was Frauen sich anhören, wenn man es umdreht. Also zum Beispiel der Spruch, als engagierte moderne Mutter helfe ich meinem Mann gerne mit den Kindern. Nur nachts kann ich leider nicht, weil ich ja für den nächsten Tag fit sein muss. Also das ist so ein Beispiel von Care-Arbeit, Mental Load,
ja.
Wie absurd das ist. Also was bei Frauen selbstverständlich geleistet werden soll, aber bei Männern nicht, weil sie ja arbeiten gehen müssen. Das ist ganz lustig, wenn du mal reingucken möchtest. Das ist, finde ich, ganz. Ab und zu muss, finde ich, Feminismus leicht und kreativ und irgendwie. Ja, auch zum Lachen bringen.
Ja, voll.
Ja.
Total. Das ist aber doch eine super Überleitung. Also ich glaube, über Medien und alle möglichen Sachen, die wir gesehen haben, könnten wir noch eine Weile reden. Vielleicht noch so eine Sache. Auch im Sport gab es auch Posts dazu. Der DFB und die DFB-Frauen haben ein Video gepostet, wo sie auch Sprüche quasi umgedreht haben, also erstmal den Spruch, wie sie ihn oft hören, und dann mit Rotstift oder Orangestift verändert haben. Fand ich ganz spannend. Dann dachte ich wieder so, okay, warum müssen das jetzt die Fußballnationalmannschaft der Frauen machen? Das hätten ja auch sich die Männer mal dazustellen können. Vielleicht gab es das Video auch, ich habe vielleicht nur das eine gesehen, ich will denen nichts vorwerfen. Aber diese ganzen Sachen würden wir auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes. Also, dass ihr das auch nachverfolgen könnt, falls ihr es nicht eh schon gesehen habt. Und bei 11 Freunde gab es einen großen Post zu Fußballern, die gewalttätig gegenüber ihren Partnerinnen waren. Und okay. Die Liste ist unglaublich lang. Ja. Das ist ganz fürchterlich.
Das hatte ich noch gar nicht gesehen.
Ja. Okay, aber wir waren ja jetzt beim Feminismus und jetzt haben wir uns die mediale Repräsentation angeschaut. Aber was wäre denn für dich, also wenn wir jetzt über Feminismus reden, so eine Definition, mit der du gut gehen kannst, mit der du vielleicht auch arbeitest, auch in Bildungskontexten oder ähnlichem?
Also ich würde dazu tendieren, Feminismen zu nennen, also im Plural quasi darüber zu reden, weil es ganz verschiedene Strömungen im Feminismus gibt, die unterschiedliche Themen quasi in den Fokus rücken. Aber ich würde sagen, Grundanliegen aller Feminismen ist die Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit aller Menschen. Mhm. Also dass alle Menschen sich gleich entwickeln können, dass im Fokus auf Beruf oder auf Bildung oder auch auf die Selbstbestimmung in Bezug auf den eigenen Körper, Sexualität und reproduktive Rechte. Mhm. Das würde ich sagen, ist so das gemeinsame Dach. Und darunter kann man dann, ja, bei einem sozialistischen Feminismus würde man den Kapitalismus oder die kapitalistische Gesellschaft in den Vordergrund legen. Bei einem intersektionalen Ansatz würde man zum Beispiel Race in den Fokus legen. Aber so als Dach kann ich damit so, würde ich damit arbeiten, wenn ich an Feminismus denke.
Und du hast ja schon gesagt, das betrifft alle Menschen in deiner Definition. Es gibt ja so ein gängiges Argument, dass das nur auf eine Minderheit oder eine Gruppe sich bezieht. Das kann man damit ja schon total widerlegen.
Ja, total. Also ich hatte letztens, durfte ich einer sehr klugen Frau in einem Podcast zuhören, Christina Lunz. Der hat das Center for Feminist Foreign Policy gegründet. Und sie hat das so ein bisschen beschrieben, da konnte ich mich total mit connecten, dass unter dem Patriarchat oder den strikten Regeln im Patriarchat alle Menschen leiden, aber Frauen die höheren Kosten tragen. Das fand ich so ganz einleuchtend, weil es klar macht, dass ja auch du als Mann nicht happy sein musst mit den Rollen, die das Patriarchat oder die Gesellschaft, die patriarchal organisiert ist, dir vorgibt.
Ja.
Was würdest du denn sagen, was es für dich bedeutet als Mann? Aha. Warum bist du Feminist?
Genau, bin ich Feminist? Ich finde, also find diese Frage schon schwierig zu beantworten, weil ich das manchmal auch so ein bisschen prätentiös finde, das zu sagen. So, also was mache ich denn, das mich zum Feministen auszeichnet? Und reicht es, ein Schild hochzuhalten, wo das draufsteht? So. Genau, aber ich, wenn ich so darüber nachdenke, dann merke ich, dass genau diese Sachen, die du jetzt am Ende nochmal gesagt hast, auch positiv bewegen, zu sagen, dass ich würde mich so beschreiben, weil es eben auch für mich natürlich einen Veränderungswunsch gibt. Also so wie die Gesellschaft gerade strukturiert ist, und du hast jetzt patriarchal als Kategorie genommen, funktioniert es halt nicht, dass alle Menschen irgendwie gleichrangig irgendwie durch die Gesellschaft gehen können und von den gleichen Ressourcen profitieren, von in ähnlicher Maß an Sicherheit auch haben. Und das hat ja auch einen Effekt auf mich als Mann. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel über den Fall, über den wir gerade gesprochen haben, nachdenke, finde ich das so erstaunlich, dass es so viele Männer gibt, offensichtlich, die das anzweifeln, dass das eine Riesenverletzung ist von Menschenwürde und irgendwie dann eher die eigenen Fründe sehen, ich weiß gar nicht, welche das sein sollen, die man irgendwie versucht zu erhalten. Und das schockiert mich manchmal an manchen Stellen. Und ich denke, da ist auch eine Chance in diesem Begriff und auch in dem Thema Antifeminismus, diese Perspektive auch zu verändern.
Und ich würde dem noch hinzufügen, nicht nur Männer. Also gerade bei diesem Gerichtsprozess in Avignon gibt es ja zahlreiche Familienangehörige der Täter, die angeklagt werden, die das leugnen. Die irgendwie, weil es ihre essentielle Lebensweise in Frage stellt. Mhm. Also die Vorstellung, dass mein Sohn, mein Vater, mein Ehemann ein Vergewaltiger ist, die würde ja meine eigene Form zu leben und meine eigene Sicherheit extrem angreifen. Mhm. Und dann gibt es zahlreiche Menschen, die das quasi genauso abstreiten oder leugnen, wie die Männer, die diese Tat bezichtigt werden. Mhm. Also das ist auch total inhärent in dem System, in dem wir leben, dass ich auch als Frau das Patriarchat befeuere, am Leben erhalte, also in diesen Strukturen lebe.
Total.
Voll.
Ja, ich glaube, dass gerade diese Debatte auch über Männlichkeit und Männlichkeiten total relevant ist. Weil am Ende, wenn man sich jetzt mal einfach nur die statistischen Zahlen anschaut und erfährt, wie viel Gewalt gegen Frauen oder wie viel Übergriffe es gibt und wie viel Prozent aller Frauen, und ich würde sagen, bei denen, die ich sehr gut kenne, würden alle sagen, dass sie irgendwie mal irgendwas Blödes erlebt haben, dann heißt das ja auch, es gibt ja massiv viele Täter. Das heißt, wir kennen, vielleicht sind wir sogar selbst Täter gewesen und verheimlichen uns das. Oder aber wir kennen mindestens mal, wenn man durchzählt, von 10 Männern 7 bis 8, die irgendwie mal übergriffig waren. Und allein das ist ja, müsste ja schon Anlass sein, da mal rüber nachzudenken und vielleicht zu erkennen, das ist gar nicht so weit weg. Man schiebt ja Täterschaft immer weit weg. Das, was der Ehemann von Gisèle Pelicot gemacht hat, ist natürlich so groß, dass man sagen kann, das passiert nicht andauernd. Aber das ist ja die Spitze des Eisbergs. So, darunter geht es ja erstmal richtig los.
Voll, weil im Endeffekt lässt du das System, also erhältst du das System ja auch, indem du nichts tust. Ja. Also diese Arbeit zu machen, Sexismus in der Gesellschaft aktiv zu verlernen, das macht diese ganzen alltäglichen Situationen super unangenehm. Mhm. Bei Witzen nicht mitzulachen, zu widersprechen am Tresen, zu widersprechen im Stadion, das ist super anstrengend, weil das Passing, also als einfach mitzuspielen, ja viel weniger kostet. Mhm. Und das ist ja, da muss ich noch nicht selbst Täter werden, aber ich bin in dem Moment ja Mittäter oder Mittäterin, weil ich das System nicht torpediere oder bekämpfe aktiv.
Zumindest stütze, indem ich nichts tue. Ja. Ja, total. Und es hat ja aber auch, also jetzt mal abseits von Täterschaft, ja auch noch Auswirkungen auf männliches Leben in der Gesellschaft, wenn Frauen sich unsicher fühlen und wenn man das Gefühl hat, abends spät läuft man die Straße entlang hinter einer Frau und man hat das Gefühl, man nur dadurch, dass man da läuft, weil sie weiß, wie unsere Gesellschaft gestrickt ist, schränkt man sie ein in ihrer Freiheit oder gibt ihr ein ungutes Gefühl.
Ja.
Und das ist ja, also ich finde das ganz fürchterlich. Das ist gestern Abend wieder passiert. Dann bin ich extra einen anderen Weg gelaufen, weil ich dachte so, es ist irgendwie doof, dass, aber ich lief halt sehr, sehr eng hinter oder nah an dieser Frau entlang. Ja. So. Und das ist doch, also das einschränkt ja auch meine Freiheit ein oder ins Gespräch zu kommen oder so.
Total.
Und dann geht es nicht darum, dass man mal einen ganz tollen Spruch nicht mehr sagen kann, den man früher sagen könnte angeblich, sondern es geht ja auch darum, dass ja Hürden aufgebaut werden, die verständlich sind, weil Sicherheitsbedürfnisse eingeschränkt sind.
Ja, ich habe gerade am Samstag durfte ich an einem Workshop teilnehmen zu gendersensibler öffentlicher Sportinfrastrukturplanung, wo ich gemerkt habe, wie viel ich nicht weiß, wie spannend dieses Thema ist. Also vielleicht haben wir bei der Sportjugend Hessen ja mal Zeit, da so ein bisschen reinzugucken, wie anders bewegen sich Mädchen und Frauen im öffentlichen Raum im Kontext von zum Beispiel Spielplätzen, Bolzplätzen und Co. Mhm. Und wie unterschiedlich ist eine Sicherheitswahrnehmung? Oder wo, wenn die Kinder ganz klein sind, ist die Verteilung noch total gleich. Und je älter Kinder werden, desto mehr ziehen sich Mädchen zurück im öffentlichen Raum, weil die Bolzplätze belegt sind, weil die Klettergerüste belegt sind. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Vielleicht gucken wir da irgendwann mal rein.
Ja, voll. Super interessant. Ich dachte auch gerade noch an so Situationen, dass Mädchen ja auch gesagt wird am Spielplatz, wenn sie mal einen Rock anhaben, dann sollen sie auf jeden Fall eine lange Hose drunter tragen oder also dass denen das aktiv gesagt wird, weil es Menschen gibt, die ihnen aktiv unter den Rock schauen oder Fotos machen, so wie dieser Mensch, über den wir eigentlich nicht mehr reden sollten.
Voll.
Und also das
eigentlich sollte man seinen Namen nicht nennen.
Ja,
nur
voll
ihren.
Nicht. Und das ist genau, und das sind so viele Einschränkungen von Freiheit, die aber auch nicht nur eben mit den Mädchen, man ist irgendwie Vater, man ist vielleicht Bruder, man ist Onkel, wie auch immer, Cousin, das will man doch alles nicht für die Menschen, die vielleicht in der engsten Familie sind oder man ist Freund.
Ja. Und vielleicht noch eine zusätzliche Perspektive, Mann ist oder wir würden uns als Demokraten und Demokratinnen bezeichnen und als Demokrat muss es dich ja interessieren, wie Meinungsvielfalt und öffentlicher Diskurs passiert. Mhm. Also wenn per se marginalisierte Menschen sich nicht mehr äußern oder sich zurückziehen oder deren Meinung dann fehlt im Diskurs, muss dich das ja schon in deiner Identität als Demokrat quasi anfassen, dass das irgendwie nicht die Gesellschaft ist, in der man so gestalten und leben will.
Ja.
Ja.
Das waren ja auch Beispiele, die du jetzt nochmal genannt hattest bei der letzten Folge zum Thema Antifeminismus. Da können wir vielleicht jetzt auch mal eins weitergehen sozusagen, weil du ja auch dort benannt hast, es gibt einfach Menschen, die im öffentlichen Raum sich positionieren und dann unglaubliche Anfeindungen erleben. Manchmal müssen sie sich nicht mal positionieren, sondern einfach nur Frau sein.
Ja.
Also ich glaube, du hattest das Beispiel von der Kommentatorin, welche Online-Hate sie kriegt, weil sie eine Frau ist, die ein Fußballspiel kommentiert. Und das sorgt natürlich dafür, dass Menschen sich zurückziehen und insbesondere Menschen, die hoch engagiert sind, die dann für ihr Engagement irgendwie solche Rückmeldungen und solche, ja, was ist Rückmeldung, kann man gar nicht sagen, solchen Hass erhalten, die sich natürlich dann zurückziehen und dann vielleicht nicht mehr engagiert sind.
Ich
und
glaube,
der Gesellschaft
Neumann,
entfallen.
Ja, genau, hatte ich erwähnt. So ein bisschen dieses Thema Frauen in Männerberufen oder Frauen im Männersport. Mhm. Also die dann nicht wegen ihrer fehlenden Fußballexpertise angegriffen wird, sondern wegen ihres Frauseins.
Ja.
Und dementsprechend auch verbale Gewalt aufgrund ihres Frauseins erfährt. Mhm. Und nicht, weil sie
oder
gut
von,
informiert war zum Spiel.
So. Ja, oder von ganz cleveren Männern, die dann beides in einen Satz reinpacken.
Ja.
So, also irgendwie eine Kritik, die vielleicht ja auch berechtigt sein kann, auch wenn man sich fragen muss, ist das so hilfreich, dass irgendwie jeder denkt, er kann alles kritisieren, egal. Mhm. Aber dann noch eine geschlechtsspezifische Anmerkung noch mit reinpacken in den Satz und sich dann wahrscheinlich auf die Schulter klopfen und freuen darüber. Okay, sag doch mal Antifeminismus. Wir hatten jetzt Feminismus definiert für uns. Wie würdest du denn Antifeminismus definieren?
Also ich stelle fest, dass so für mich die kürzeste Definition oder die hilfreichste ist, dass Antifeminismus die politisch organisierte Gegnerschaft gegen emanzipatorische Bewegungen darstellt. Also ganz wichtig ist quasi die politische Organisiertheit. Wenn man sich vorstellt, dass es dass die Gesellschaft nach der Kategorie Geschlecht kategorisiert wird und in dieser Gesellschaft die Geschlechter unterschiedlich viel Wertigkeit quasi zugesprochen bekommen, also in unserem patriarchalen System ist Männlichkeit per se mehr wert oder wertiger als Weiblichkeit. Weiblichkeit wird abgewertet. Dann existieren in diesem patriarchalen System Sexismen, die diese Vorherrschaft des Mannes oder die Vorherrschaft des Cis-Mannes absichern. Also um dieses System, wir hatten das ja eben schon besprochen, um dieses System am Laufen zu erhalten, wird mit Hilfe von Sexismen versucht, alles zu lassen, wie es ist. Mhm. Also quasi ein abweichendes Verhalten. Und ein abweichendes Verhalten wäre zum Beispiel, diese Geschlechterrollen zu bekämpfen oder aktiv abschaffen zu wollen und diese unterschiedliche Wertigkeit. Dann wäre quasi Antifeminismus die Bekämpfung von diesen Bestrebungen.
Mhm.
Also
die Bekämpfung von Bestrebungen für Gleichberechtigung, für...
Genau, wenn ich auf ganz verschiedenen Feldern, also wenn ich für Abtreibungsrechte demonstriere oder queere Lebensweisen oder ja, Frauen, die in vermeintliche Männerbereiche vordringen, dann, wenn das bekämpft wird, dann ist das quasi eine antifeministische Reaktion auf diese feministischen oder emanzipatorischen Bestrebungen.
Mhm.
Ich habe letztens auch einen ganz tollen Satz in der Broschüre gesehen, mit dem ich mich connecten konnte. Der ist, Antifeminismus ist quasi der Gegenbegriff zu einem herrschaftskritischen, demokratieorientierten und intersektionalen Feminismus.
Mhm.
Also so ein bisschen als Anti-Parts.
Ja, der bindet ganz viel ab, der Satz. Ne? Da sind ganz viele Anteile drin. Also zum einen Herrschaftskritik, also eine Veränderung von Systemen, dann intersektionale Perspektiven, die eben alle Frauen irgendwie betreffen und manche Frauen natürlich noch von anderen Diskriminierungen zusätzlich betroffen sind. Das ist, finde ich, sehr interessant, weil da sich sehr viel sammelt unter diesem Begriff des Antifeminismus.
Ja. Ich würde sagen, also weil wir eben ja auch bei Frauen in Männerberufen gesprochen haben, quasi wenn man die für eine Frau vorgesehene Rolle nicht missachtet. Also das können ganz verschiedene Lebensformen sein, aber wenn man davon ausgeht, dass es eine natürliche Ordnung gibt, das wird, ich komme gleich nochmal auf die Leipziger Autoritarismusstudie zu sprechen, aber diese Natürlichkeit von Gesellschaftsstrukturen, Natürlichkeit von Geschlechtern und wenn man aus welchen Gründen auch immer davon abweicht, wird man sanktioniert.
Mhm.
Und das hattest du gerade mit dem intersektionalen, mit der intersektionalen Perspektive total gut aufgemacht. Es ist total, man muss immer auf dem Schirm haben, dass eine weiße Cis-Frau anders betroffen ist, wie eine Frau mit Behinderung oder eine schwarze Frau. Gleichzeitig tragen alle, also haben alle Kosten zu tragen. Aber die Höhe der Kosten oder die die Dringlichkeit, mit der ich angegriffen werde, ist eine andere. Mhm. Oder die Häufigkeit vielleicht auch. Mhm. Ja.
Insbesondere in den aktuellen Debatten finde ich ja auch das Thema soziale, ökonomische Ungleichheit, das da total mit reinspielt. Jetzt auch was, auch im Zuge dieses Tages gestern ganz viele Posts gesehen, die auch das Thema auch anschneiden, weil Frauen, die natürlich in der wirtschaftlichen Abhängigkeit von ihrem Ehemann sind, weil das System so ist, wie es ist, viel höhere Hürden haben, sich aus solchen Beziehungen, Beziehungskonstellationen, familiären Konstellationen auch zu lösen.
Ja.
Und das, da fand ich auch wieder den Übertrag total interessant, weil die Frau, die das darüber gesprochen hat, das auch begründet hatte mit dem Mietmarkt, der ja auch also ganz problematisch ist für alle Menschen,
ja.
Aber an der Stelle eben sich auch nochmal doppelt äußert, wenn eine Person einfach auch gar nicht die Möglichkeit hat, aus einem Wohnverhältnis herauszukommen, weil sie sich keine Wohnung leisten kann, die auch nur annähernd irgendwie in der Nähe von dem sozialen Leben ist oder so.
Genau, wenn dann einfach zu einer emotionalen Abhängigkeit oder einer strukturellen Abhängigkeit, dann gibt es vielleicht noch gemeinsame Kinder.
Mhm.
Aber dann gibt es auch einfach eine ganz klare Zahl, die da steht. Und die Zahl, die ich verdiene, die ermöglicht mir nicht, auszuziehen und zu sagen, okay, dann haben wir zwei Wohnungen, wo die Kinder leben. Also es ist wirklich total vertrackt oft. Und dazu fehlen einfach Beratungsangebote, dazu fehlen Plätze in Frauenhäusern, dazu fehlen Strukturen, die das Ganze stützen. Diesen Prozess, der ja schon ganz individuell und emotional katastrophal ist, meistens.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl bei dem Begriff, eine Hoffnung, die da drin steckt, für mich ist, dass es auch ein bisschen hilft gegen diese Verinselung von Interessen. Weil das ist ja, also Frauen sind ja keine Minderheit. Also knapp vielleicht irgendwie 49,5% zu 50,5%, ich weiß gerade gar nicht. Aber eigentlich sind Frauen ja keine Minderheit, weil sie ja faktisch einen Großteil der Bevölkerung stellen und eben auch intersektional ganz, ganz viele Bereiche abdecken und ganz, ganz viele Männer, glaube ich, viele auch wahrscheinlich eben anknüpfen können an das, dass sie auch für ihre Mütter, Omas, Töchter, Freundinnen, wie auch immer, eigentlich ein gutes, demokratisches, teilhabendes Leben sich erwünschen. Hast du auch das, also siehst du da vielleicht auch so ein Potenzial in dem Begriff, das so zu oder zumindest aufzubrechen?
Also wir beschäftigen, wie du es vorhin gesagt hast, wir beschäftigen uns jetzt seit 1,5 Jahren, glaube ich, im Team oder mit unserem Referat mit dem Thema. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt überall Antifeminismus sehe.
Ja.
Aber genau wie du sagst, weil er ermöglicht, so Strukturen und Mechanismen und Muster zu erkennen.
Mhm.
Also wo ich vorher so überlegt habe, was ist Sexismus in Abgrenzung zu Misogynie, in Abgrenzung zu Frauenhass. Und all das steckt im Antifeminismus drin.
Mhm.
Also es ist nicht eine weitere Form von Diskriminierung gegen Frauen, sondern es ist quasi das Dach.
Ja.
Also wenn Antifeminismus braucht diese Ideologiefragmente, um zu funktionieren. Er nährt sich davon.
Mhm.
Also er nährt sich von diesen sexistischen, misogynen, traditionellen Werten. Ich glaube, dazu zur Offenheit, zur Mitte der Gesellschaft kommen wir auch gleich noch.
Mhm.
Genau, und da ist darauf angewiesen, dass diese Themen bespielt werden. Deswegen würde ich dir zustimmen, dass er ermöglicht, Prozesse quasi gemeinsam zu betrachten.
Mhm.
Und so ein bisschen dahinter zu erkennen, warum sind die Kommentare oder die Berichterstattung oder die Hate-Bots, ich weiß es nicht, dieselben, wenn ich jetzt also reproduktive Rechte sollen liberalisiert werden oder Gender Pay Gap wird thematisiert, die sind alle gleich. Du kannst dir alle, egal wie das Thema ist, die Struktur der Argumente ist gleich.
Mhm.
Und das ist wirklich so eine Brille oder so eine Analysekategorie, die mir oder uns jetzt total hilft, um sowas zu erkennen.
Mhm. Willst du nochmal, du hast jetzt gerade dieses Dach beschrieben, vielleicht insbesondere in Bezug auf Rechtsextremismus, das ist ja auch ein großes Thema hier bei uns im Podcast, was sich da unter diesem Dach wiederfindet?
Ja, also ich fand das so ganz hilfreich. Ich glaube, es ist ein Vortrag von Katharina Debus gewesen, kann ich sehr empfehlen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, die so ein bisschen dargestellt hat, es funktioniert eigentlich keine populistische, rechtspopulistische politische Kraft funktioniert ohne die Kategorie Geschlecht. Mhm. Also wenn man nach Ungarn guckt, wenn man nach Polen guckt, wenn man in die USA guckt, vielleicht sprechen wir da auch gleich nochmal kurz drüber, es funktioniert nicht, ohne zu thematisieren, dass es eine vermeintlich natürliche Ordnung gibt und eine Hierarchie gibt und die soll bewahrt oder wiedererkämpft werden. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du Lust hast, mal kurz zu sagen, wie du den US-amerikanischen Wahlkampf erlebt hast oder aktuell, was seitdem, wer da so quasi ernannt wird und ins in der kommenden Regierung irgendwie eine Rolle einnehmen wird. Da ist so viel drin. Mhm. Also wir haben irgendwie eine Kamala Harris gehabt, die Abtreibungsrechte auch in den Fokus ihres Wahlkampfs gestellt hat, die diese Rückschritte, die in den letzten Jahren passiert sind. Und wir sprechen hier von Frauen, die sterben, weil Ärzte sie nicht behandeln, weil sie nicht sicher sind, ob sie das dürfen. Sie hat das auch zum Thema in ihrem Wahlkampf gemacht. Gewählt wurde ein verurteilter Sexualstraftäter, der gleich zu Beginn Elon Musk dankt, der noch im Sommer irgendwie über das Woke-Virus schwadroniert hat, dem seine Trans-Tochter zum Opfer gefallen sei. Also da steckt so viel drin. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen?
Das war ein fürchterlicher Tag. Vielleicht eine Sache, die mich jetzt auch in Bezug auf unser Thema bewegt und die auch jetzt ja viel gespielt wird und ich glaube, sich leider auch auf Schulhöfen und vielleicht wahrscheinlich auch in Sportvereinen wieder trifft, ist ja dieser Ausspruch Your Body, My Choice.
Katastrophe.
Fürchterlich. Also quasi die Umkehrung My Body, My Choice, die ein feministischer Kampfbegriff, weiß nicht, ob das der richtige Satz ist dazu, oder ein Slogan auf jeden Fall, der eben besagt, ne, reproduktive Rechte sind von Frauen auszuführen und eine Abtreibung ist die Entscheidung der schwangeren Frau oder der schwangeren Person und das quasi komplett umkehrt und ja damit ja auch Vergewaltigungsfantasien und Ähnliches weiterträgt. Also, dass Frauen eben kein Recht an ihrem eigenen Körper haben, sondern sich dem fügen müssen, was der Mann sich erwünscht. Und dass dieser Ausspruch eben von einem rechten Influencer, der Trump total nahe steht, gebracht wurde in den USA und sich in vielen Kreisen auch weiter reproduziert und weiter genutzt wird und so wie ich jetzt auch in ein paar Texten gelesen habe, eben auch auf deutschen Schulhöfen die Runde macht.
Ja, und genau, ich hatte das auch in US-amerikanischen Schulhöfen quasi gehört, dass dieser Slogan total die Runde macht und auch als Grundlage für Gewalt oder verbale Gewalt genutzt wird. Also das Ich war also erschüttert, als ich das gelesen habe, dass wir 2024 jemand öffentlich quasi sagt, es ist dein Körper, ist meine Entscheidung, ob wir über sexualisierte Gewalt oder Abtreibung reden. Mhm. Das ist eine Katastrophe und genau, stimme ich dir voll zu.
Ja, ich habe auch das, also es ist natürlich eine super Diskursverschiebung, die gerade stattfindet und diese rechten und rechtsextremen und rechtspopulistischen Kräfte, die da wirken, haben gerade das Gefühl, dass sie gewinnen und dass sie was dürfen. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, da gerade stabil zu bleiben.
Einen Satz nur noch ja, dazu. Weil ich das auch gerade bei dem US-amerikanischen Wahlkampf, aber ja auch hier, also diese Vermischung von Fake News, Verschwörungserzählungen und das, was dann mobilisiert wird, also für das eigene politische Vorankommen. Also es funktioniert ja nur, wenn Menschen das lesen oder total verkürzt Medien konsumieren und daran wirklich glauben. Also das ist ja dann immer noch eingebettet. Die Leipziger Autoterrorismusstudie hat jetzt gerade auch, die ist am 13. November erschienen und hat gerade auch nochmal die Verlinkung von Antifeminismus und Antisemitismus total klar gemacht. Also wie sich Verschwörungserzählungen gleichen und wie die Strukturen sich ähneln und wie das auch in Deutschland quasi ankommt. Also die Studie hat genauso wie die letzten beiden, 2020 und 2022, wieder bestätigt, dass ein Viertel der Deutschen ein geschlossen antifeministisches Weltbild hat. Mhm. Das sind 25%.
Ja, jeder Vierte.
Ja.
Ja, das ist wirklich verrückt. Und das ist bestätigt ja vielleicht nochmal dieses statistische Denken, was ich eben ganz am Anfang gesagt habe. Also man muss nicht weit suchen, um Antifeministen und übergriffige Männer zu finden. Okay, lass uns doch mal einen Schwenk Richtung Sport machen. Mhm. Und zwar interessiert mich schon auch so ein bisschen, was du sagen würdest in Bezug auf Antifeminismus. Wie äußert sich das im Sport? An welchen Stellen gibt es da Situationen, die du als antifeministisch bezeichnen würdest? Welche, vielleicht auch welche Ausformung ist besonders präsent? Du hast ja das Dach eben beschrieben.
Also ich würde vielleicht noch kurz voranstellen, dass es gibt eine Studie vom Hessischen Jugendring, ich weiß gerade gar nicht, in welchem Jahr die ist, ich glaube 2019, aber ich war jetzt auch letzten Freitag in Berlin bei einem Fachtag zu einer Studie zu Antifeminismus, die beide quasi nochmal klar untersucht haben, dass zum Beispiel queere Kinder und Jugendliche oder queere Menschen einfach deutlich seltener repräsentiert sind im Sport. Also wenn wir das betrifft jetzt nur queere Menschen, aber das ist ja die Grundvoraussetzung, dass viele Menschen das einfach gar nicht in den organisierten Sport treibt. Also aus welchen Gründen auch immer, das kann, also bei der Jugendstudie vom HJR, also vom Hessischen Jugendring, war glaube ich die Zahl nur 20% der Jugendlichen, die sich selbst als queer, also als nicht heterosexuell oder nicht cis bezeichnen, ist im organisierten Sport. Die Leute machen Sport, aber die machen es nicht im organisierten Sport. Also da kann man ja schon mal überlegen, was sind die Strukturen und warum sind sie da nicht. Die machen dann Individualsport oder kommerziellen Sport, aber möchten sich, warum auch immer, die Strukturen im organisierten Sport, da sehen sie sich nicht. Und das wird mir auch immer wieder bei queeren Fachtagungen, Bundesnetzwerktagen des queeren Sports, ist das so im Raum. Also ich glaube, das muss man im Raum haben, um dann zu gucken, was passiert denn bei denen, die da sind.
Ja.
Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu Antifeminismus im Sport, habe ich so festgestellt, dass auf der einen Seite gibt es Persönlichkeiten aus dem Sport, die mir einfallen, die betroffen sind von antifeministischen Angriffen. Und auf der anderen Seite Themenfelder, die so besonders anschlussfähig sind an antifeministische AkteurInnen oder in den Diskursen oder Narrativen von antifeministischen AkteurInnen. Vielleicht kurz zu Persönlichkeiten im Sport. Da hatten wir vorhin schon mal kurz gesprochen über Frauen im Männersport, also zum Beispiel Schiedsrichterinnen, die Männerspiele begleiten oder weibliche TrainerInnen von Profifußballern, also Männermannschaften, Männerteams. Genau, die werden angegriffen. Ich fand das auch, das hast du bestimmt auch mitbekommen, das hat dich auch schockiert, dieser Fall der ugandischen Marathonläuferin zum Beispiel, die noch in Paris bei Olympia gestartet ist und relativ kurz danach in Kenia von ihrem Ex-Partner ermordet wurde, Benzin übergossen und verbrannt wurde. Ist auch ein klassischer Fall von Femizid. Also das ist so, das sind Einzelschicksale oder auch, zum Beispiel Sportlerinnen, die offen lesbisch leben und die dann angegriffen werden oder verbale Attacken, teilweise nicht nur verbale Attacken über sich ergehen lassen, weil sie das nicht heimlich machen, sondern weil sie eben posten, wie sie mit ihrer Frau ein Kind erwarten oder so. Und das ist das öffnet Tore für Beleidigungen und Hass, wenn sie das quasi geheim machen würden. Also wenn sie ihre gesellschaftliche Rolle entsprechend verhalten würden, dann würde das nicht passieren. Aber in dem Moment, wo sie thematisieren, ich liebe eine Frau, ich stehe der Männerwelt nicht zur Verfügung, um es mal ganz verkürzt zu sagen, hagelt das Angriff. Also das sind natürlich Einzelschicksale.
Ja.
Aber die Muster der Angriffe, ähneln sich sehr.
Ja.
Und vielleicht zu den Themenfeldern. Ich würde sagen, die momentan größtmögliche Diskussion, da fällt mir so die TIN-Thematik ein. Das ist jetzt verkürzt für trans-, inter- und nicht-binäre Menschen. Frauen, also Trans-Frauen, die im Frauensport starten wollen. Das ist total, da hatten Nina und ich beim letzten Mal auch drüber gesprochen, über den Fall der algerischen Boxerin Iman Khelif. Also das öffentlich über, wie sind ihre Genitalien, welche Hormonwerte hat sie. Also dass eine Frau sich dafür rechtfertigen muss, ob sie zu stark, zu groß ist. Und das ist total anschlussfähig, dieser Schützt den Frauensport-Thematik. Das ist, glaube ich, so eins der großen Themenfelder. Ich finde das so eine grundsätzlich interessante Idee von, wie fair ist denn der Sport generell? Also nur weil es binäre Toiletten und binäre Umkleiden sind, ist der Sport nicht sicher für alle. Und nur weil es vermeintlich eine Kategorisierung in männlich und weiblich gibt, ist es auch nicht fair für alle. Mhm. Also wenn ich, alle Frauen sind ja auch unterschiedlich. Also nur weil eine Gruppe von Frauen einen Sport ausübt, haben sie ja nicht die gleichen Voraussetzungen und nur der Trainingseffekt entscheidet über Erfolg. Mhm. Also das ist, genau, da stecken sehr viele Themen drin. Und vielleicht noch ein weiteres Themenfeld, was auch sehr, sehr anschlussfähig ist, ist so ein bisschen das Kind als Code. Mhm. Also Kinderschutz und Kindeswohl wird quasi ja, den gleichen Rechten aller Menschen vorangestellt. Also wenn jetzt, wenn wir über sexuelle Vielfalt oder geschlechtliche Vielfalt sprechen, dann gibt es irgendwie Aussagen von, meine Tochter soll sich nicht vor einem Jungen umziehen müssen, wenn wir über geschlechtliche Vielfalt reden. Also ich muss mein Kind schützen. Mhm. Oder auch, ja, bei sexueller Vielfalt reden wir irgendwie über inklusive Sprache, die ein Trainer oder eine Trainerin verwenden kann. Mhm. Oder einfach auch zu thematisieren in einem Jugendteam, dass Coming-outs möglich sind. Das wird auch quasi als der soll das nicht erwähnen, dann gibt's das auch nicht. Und da wird mein Kind nicht Kire. Also so ganz verkürzt, und da reden wir wieder über Frühsexualisierung. Also das sind so zwei Themenfelder, wo die super anschlussfähig sind an die Mitte der Gesellschaft.
Ja.
Also wir haben ja antifeministische AkteurInnen nicht nur in der extremen Rechten, nicht nur, wenn wir jetzt an politische Parteien denken, bei der AfD, sondern es gibt ja auch einen Friedrich Merz, der irgendwie darüber schwadroniert, das Frauenwahlrecht abzuschaffen, oder der behauptet, es gäbe keinen gesellschaftlichen Konsens über sichere Abtreibung, was nicht stimmt.
Ja.
Genau, aber das ist super anschlussfähig an christliche, traditionelle AkteurInnen und Werte.
Also du meinst quasi, dass das quasi unter dem Deckmantel des Wohles des Kindes quasi Debatten abgewürgt werden, nicht zugelassen werden oder auch andersrum geführt werden.
Ja, und auch quasi per se zum Beispiel Transfrauen zu einem Gefahrpotenzial zu deklarieren. Mhm. Also zu behaupten, dass es eine Gefahr sei, wenn eine Transperson in Räumen ist. Mhm. Also warum gibt es ein Narrativ von, das ist eine Gefährdung, das ist potenziell eine TäterIn. Also es ist die marginalisierteste Gruppe, sind in der Regel Transfrauen. Mhm. Also die erleben selbst so viel Gewalt statistisch. Warum gibt es überhaupt eine Verknüpfung von diese Person gefährdet? Mhm. Diese Person ist froh, wenn sie irgendwo sein kann.
Ja, ja, okay. Ich glaube tatsächlich, Friedrich Merz hat nicht das Frauenwahlrecht abschaffen wollen, sondern ein anderer CDU-Hinterbänkler.
Ah ja, Entschuldigung.
Aber
ich darf nicht alles auf Friedrich Merz schieben.
Ich darf nicht alles auf ihn schieben. Aber genau, aber das ist tatsächlich, also das finde ich auch übrigens ein, also das hatten wir auch ganz am Anfang, Nina und ich im Intro, dass uns das auch total bewegt hat, dass so ein Basisrecht in Frage gestellt wird, ist natürlich auch ein Zeichen unserer Zeit.
Ja.
Und ist, glaube ich, auch umso mehr nochmal Aufruf zu sagen, okay, da müssen wir uns wehren gerade und laut sein.
Ja.
Und eben nicht von der vermeintlich recht, oder nicht nur vermeintlich, sondern rechtsextremen AfD, aber eben von der CDU oder aus Reihen der CDU.
Ja, vielleicht noch einen Zusatz zu laut sein und sich wehren. Da habe ich auch so in der Beschäftigung mit, wer ist eigentlich im Sport betroffen von antifeministischen Angriffen, habe ich so überlegt, dass es ja auch Sportvereine trifft oder Personen aus dem Sport trifft, die sich per se für Emanzipation, für progressive Entwicklung einsetzen. Also da gibt es total die Parallele zur politischen Neutralität von Vereinen. Mhm. In dem Moment, wo ich mich positioniere oder wo ich irgendwie, das kann dann zu einer Demo aufrufen oder zu einer Teilnahme am CSD aufrufen oder zu Regenbogenflagge hissen. Also in dem Moment, wo ich mich klar positioniere für Gleichberechtigung, für eine progressive Entwicklung der Gesellschaft, bin ich potenziell Ziel von Angriffen. Mhm. Weil dann sagen ja irgendwie Menschen, das ist gar nicht eure Rolle, ihr seid ein Sportverein, was habt ihr überhaupt mit der Regenbogenflagge am Hut, ihr müsst neutral sein, und dann macht man quasi, dann kommt diese potenzielle Gefahr, wenn ich nicht passing bin und nicht ruhig.
Ja, total.
Sondern mich positioniere.
Und vielleicht noch ein Satz zum Sport, was wir auch bemerken, was sich auch in Zahlen niederschlägt, ist ja auch die mangelnde Repräsentation von Frauen in Gremien, gerade insbesondere in Führungspositionen. Ich glaube, in der Fußball-Bundesliga, also es ist jetzt ganz, ganz dramatisch wenig, aber auch in anderen nicht so kommerzialisiert durchstrukturierten Führungssituationen ist es ja auch augenfällig, dass es da eine Struktur gibt, geben muss, die verhindert, dass Frauen in diese Positionen kommen. Und ich glaube, dass das viel auch mit Sexismus und mit Männerbündigkeit und Ähnlichem zu tun hat, die da in diesen Gremien stattfindet. Lass uns vielleicht so zum Ende hin noch mal einen ganz kurzen Blick in die Bildungsarbeit werfen. Vielleicht kannst du uns mal so die Zielgruppe, die jetzt hier zuhört, so ein bisschen anteasern, wie du Bildungsarbeit zu Antifeminismus im Sport machst.
Ja, teaser ich an. Für genaue Rückfragen kann man sich ja bei uns melden.
Genau.
Genau, aber wir machen, also wir haben verschiedene Module. Wir haben jetzt dieses Jahr eins entwickelt zu antifeministische Angriffe im Sport und wie man diesen begegnen kann. Und versuchen so, ja, dialogisch und interaktiv wie möglich mit jungen Menschen in der Regel ins Gespräch darüber zu kommen, was ist eigentlich Antifeminismus, was gibt es für Handlungsmöglichkeiten, um dem zu begegnen. Und wir entwickeln das immer weiter. Mhm. Also ich glaube, wir haben das jetzt, Stand jetzt 3 oder 4 Mal durchgeführt und wir merken jedes Mal, dass es super hilfreich ist, Rückmeldungen zu bekommen von jungen Menschen. Und unsere Wahrnehmung ist, dass da eine totale Offenheit besteht, dass natürlich viele Statistiken, viele Begriffe schon bekannt sind. Und dass es trotzdem der Begriff Antifeminismus auch als sehr hochschwellig wahrgenommen wird. Mhm. Also es deckt sich so ein bisschen, du hattest ja am Anfang gesagt, der ist relativ unbekannt. Deckt sich auch mit der Studie, die ich jetzt am Freitag, wo ich zuhören dürfte bei der Vorstellung, dass die Befragten sagen, der Begriff wird als sehr akademisch und sehr hochschwellig wahrgenommen. Und zusätzlich auch der Begriff Feminismus wird als sehr moralisch aufgeladen wahrgenommen. Also das kriegen wir schon auch gespiegelt, wenn wir dann das quasi runterbrechen und so ein bisschen gucken, wo passiert im Sport, wo passieren Dinge, was könnt ihr tun, sind die Leute kreativ offen.
Ja.
Aber es ist erstmal nicht, ich würde sagen, der originäre Door-Opener,
ja.
mit Antifeminismus ja, zur Tür reinzukommen.
Öffnet man keine Herzen mit dem Begriff.
Mhm.
Ja. Ja, das kennen wir auch von vielen solcher Begriffe, mit denen wir arbeiten,
ja.
dass wir die für uns, und das ist ja auch der Podcast, richtet sich ja auch viel an Menschen, die aktiv im Feld arbeiten, dass es vielleicht auch hilfreich ist, den Begriff in der Innenkommunikation und als Kategorisierung zu nutzen und vielleicht in der Außenkommunikation auch andere Begriffe zu setzen oder eben klarer die Auswirkungen vielleicht auch zu beschreiben, wie du es gerade benannt hast, wo es klar und anknüpfungsfähig dann auch wird.
Und vielleicht noch so einen Blick auf die Praxis oder einen Blick auf, wir reden ja dann auch mit den Workshop-Teilnehmenden so darüber, was können wir jetzt tun? Und was ich total wichtig finde, ist irgendwie so im ersten Schritt zu sagen, die Relevanz des Themas nicht abzusprechen. Also nicht irgendwie zu sagen, ja gut, aber es geht jetzt ja auch irgendwie nur um gendersensible Sprache, sondern einfach auch klar zu machen, es hat eine Relevanz, es hat eine Dringlichkeit. Menschen sterben wegen antifeministischer Angriffe. Und auch Betroffenen Support anzubieten. Also generell auf dem Schirm zu haben, dass Menschen, die sich äußern, Menschen, die in die Öffentlichkeit gehen, Vereine, die sich positionieren, per se potenziell betroffen sind. Und irgendwie zu sagen, wir unterstützen das. Was brauchst du? Welche Unterstützung wünschst du dir? Ich habe auf dem Schirm, dass du potenziell betroffen bist. Dann natürlich noch die Kleinigkeit Sexismus und Misogynie abschaffen. Also das, von dem sich Antifeminismus nährt, grundsätzlich in Workshops, in Bildungsarbeit, in Beratungen zu bearbeiten, zu bekämpfen, irgendwie daran zu arbeiten, dass unsere Gesellschaft besser wird. Und Netzwerke. Alle Studien und alle Auseinandersetzungen zeigen, wir brauchen Netzwerke. Die Rechtsextremen weltweit sind sehr, sehr gut verknüpft miteinander. Das müssen wir auch sein.
Ja.
Und uns gegenseitig stärken und immer mal wieder gucken, wie eine Freundin von mir so gerne sagt, dass die Türklinke genau auf der richtigen Seite ist. Also sich seiner selbst und seinem Engagement zu versichern und zu stärken.
Ja, schön, danke. Das waren ja jetzt fast schon abschließende Worte, so Aufforderungen. Ich glaube, wir haben viele Begriffe auch gesetzt, die wir jetzt nicht alle erklärt haben. Was wir aber auf jeden Fall machen können, wir verlinken ja, es gibt viele coole Glossare, die sich mit Begriffen wie Misogynie, Sexismus, Cis, Patriarchat haben wir auch genannt, beschäftigen. Und da kann man da, glaube ich, vielleicht auch nochmal einen Blick reinwerfen, weil oft hat man ein Grundverständnis davon, was das meint. Manchmal ist es hilfreich, sich das auch nochmal vor Augen zu führen.
Und ein oder andere Studie, die ich jetzt auch erwähnt habe, würde ich da auch mit reinpacken. Genau.
Sehr cool. So, zum Schluss, Alex. Letztes Mal musstest du es auch. Keypoints. Also quasi kurze Aussagen, die du unseren ZuhörerInnen nochmal mitgeben willst.
Also das, was wir jetzt länger besprochen haben, snackable formuliert.
Ja.
Und machen wir das im Wechsel?
Ja, ich dachte.
Okay. Dann würde ich mit einem anfangen, mein erster Keypoint. Sportvereine und AthletInnen, die sich für Gleichberechtigung und Emanzipation einsetzen, sind potenziell Ziel von antifeministischen Angriffen.
Mhm. Danke. Also ich habe gelernt, unter Antifeminismus lassen sich viele rückwärtsgewandte und menschenfeindliche Ideologien fassen.
Mhm. Mein zweiter ist, nicht jede Kritik am Feminismus ist antifeministisch. In der heterogenen Gesellschaft brauchen wir Meinungsvielfalt mit Leitplanken.
Mhm. Und ich würde sagen, die Bekämpfung von Antifeminismus geht uns alle an, insbesondere auch Männer.
Ja. Dann setze ich dem noch meinen dritten Keypoint hinten an. Der ist, bildet Banden. Feministische Netzwerke schützen und stützen.
Das ist super, weil mein letzter Punkt passt, glaube ich, voll gut dazu. Weil für mich, ein moderner Sport hat eine selbstbewusst feministische Haltung.
Sehr gut.
Cool.
Das gefällt mir gut. Ich glaube, das geht gut zusammen.
Ja, oder? Lieber Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein ganzes Wissen, das du jetzt hier geteilt hast. Wir haben es ja schon angedeutet, in den Shownotes gibt es ganz viele Links zum Weiterlesen. Und ich freue mich, dass du hier Gästin warst. Und bis bald im Büro.
Genau, wir dürfen ja nach der Aufnahme weiterreden. Vielen Dank, dass ihr mich nochmal eingeladen habt.
Ciao.
Ciao.